Vielen Dank, Thorsten, für deinen Beitrag. Ist immer sehr spannend. Man arbeitet zwar in dem Bereich, aber ist immer wieder erstaunt, was Gott so alles tut, wenn man es dann so auf Bildern sieht und zusammengefasst. Und einfach ist sehr dankbar und sieht einfach, wie gut Gott ist und wie er uns gebraucht, obwohl wir doch einfach ja, so begrenzt und menschlich einfach sind. Genau. Aber vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich würde jetzt einfach noch gern beten. Geht es euch noch gut? Könnt ihr noch ein bisschen was aufnehmen? Ja, ich bete jetzt noch mal kurz und dann gehen wir noch mal ein bisschen da rein. Ja? Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Gegenwart. Heiliger Geist, du bist da und du möchtest zu unseren Herzen sprechen. Und ich danke dir jetzt von ganzem Herzen, dass du die Herzen öffnest, unsere Ohrenherzen aufmachst, dass du die Augenherzen aufmachst und dass wir empfangen können, was du heute Nachmittag für uns vorbereitet hast. Ich danke dir, dass du dein Wort lebendig machst und dass du uns beschenkst mit deinem Wort. Amen. So, okay. Also, ich würde heute gerne mit euch in eine kleine Geschichte reingehen. Ihr wisst ja, die Bibel ist ja Gottes Wort. Er spricht zu uns, er offenbart sich, Vater Gott, und er benutzt oft Geschichten, um sich zu zeigen, um uns zu zeigen, wer er eigentlich ist. Und heute möchte ich mit euch in eine Geschichte reingehen, die vielleicht nicht so ganz bekannt ist. Sie befindet sich im Alten Testament, in einer dieser Bücher, die man vielleicht auch nicht so oft liest, nämlich im Buch Josua kann man die finden oder im Buch der Richter. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal gibt es so Passagen im Wort Gottes, die sind ein bisschen mühselig. Da gibt es so Aufzeichnungen von Namen und Stämme und Familien und okay, es ist das Wort Gottes, man liest es, aber manchmal zwischendrin baut Gott so kleine Geschichten ein, die so wie so verborgene kleine Goldnuggets sind und wenn man das nicht durchliest systematisch, dann überspringt man die und sieht die eigentlich oft gar nicht. Deshalb empfehle ich euch, das Wort Gottes systematisch schön durchzulesen. Ja? Okay, lange Einleitung, ich sage euch ganz kurz, worum es sich handelt und zwar werden wir uns heute mit der AXA beschäftigen. Ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist, wer die AXA ist. Ich habe das jetzt einfach mal mit dem Titel AXA, das Wüstenmädchen, beschriftet. Und es geht hier, das könnt ihr nachlesen, in Josua 15 oder im Richter 1, es geht um die Tochter von Kaleb. Wusstet ihr, dass Kaleb eine Tochter hat? Wusste ich auch nicht. Ich habe das auch entdeckt. Voll spannend. Und Kaleb kennt ihr vielleicht. Kaleb ist uns normalerweise bekannt, wenn wir so das in Gefangenschaft war in Ägypten, ungefähr ja, 400 plus Jahre. Und Mose wurde berufen von Gott, das Volk aus der Gefangenschaft rauszuführen mit Zeichen und Wunder. Und dann hat er natürlich ihm ein Gesetz gegeben und hat ihm gesagt, ich verheiße euch ein Land. Das ist für euch ganz speziell. Und so sind sie durch die Wüste, eine Zeit lang, so ganz kurz eigentlich, und dann kam die Zeit, da sollten sie eigentlich dieses Land einnehmen. Aber vorsichtshalber haben sie sich die Zeit genommen und gesagt, okay, wir werden dieses Land aber noch etwas auskundschaften. Wir wollen ja sehen, was ist denn das Erbteil, was Gott uns vorbereitet hat. Okay, also Mose ruft seine Leute zusammen, 12 Stämme von jedem Stamm ein. Okay, die 12 Botschafter, ihr geht in das Land, 40 Tage werdet ihr dieses Land besuchen, auskundschaften und schauen, was da drin ist, was da wächst, was für Leute da wohnen, was es für Städte hat. Und so gehen die los. Und der Kaleb war der Repräsentant von dem Stamme Juda. Und so geht er mit und sie kommen zurück nach 40 Tagen und ihr kennt vielleicht, sie erstatten Bericht dem Mose und dem Volk. Und 10 von diesen Kundschaftern sagen, ja, ja, okay, das Land ist toll, aber es hat Riesen. Aber es hat riesige Städte. Also Fazit, wir können das gar nicht einnehmen. Macht euch keine Illusion, geht nicht. Okay. Und dann waren aber noch der Josua und der Kaleb. Und der hat gesagt, ja, Moment, das Land ist fantastisch. Es ist genial. Es ist reich. Schaut euch mal die Trauben an, die wir da mitgebracht haben. Können wir nicht mal selber tragen. Da brauchen wir mehrere. Und es ist genial. Aber tatsächlich, es hat befestigte Städte. Aber es hat tatsächlich Riesen. Sie haben nicht gesagt, dass die Riesen nicht da sind. Sie sind da. Aber unser Gott hat uns das Land verheißen und deshalb können wir das einnehmen. Deshalb nicht, weil wir so gut und stark und super toll sind, sondern wenn Gott es gesagt hat, dann können wir das Land einnehmen. Das ist unseres, obwohl es Riesen hat, obwohl es befestigte Städte hat. Anyway, ich könnte das jetzt weiter ausbauen, weil es einfach zu genial ist, aber wir haben nicht so viel Zeit. Deshalb, kurzer Sinn, das Volk, was glaubt ihr denn, wem das Volk geglaubt hat? Ja? Ja, die haben sich sowas von reingesteigert, haben den 10 Botschafter geglaubt. Nee, das können wir nicht einnehmen, wie schrecklich, jetzt sind wir da aus der Wüste und jetzt können wir das Land nicht einnehmen. Und die wurden sowas von frustriert, dass sie sogar den Mose, den Aaron, den Josua, den Kaleb steinigen wollten und zurückgehen wollten nach Ägypten. Stellt euch mal vor, zurück in die Gefangenschaft, aber bloß nicht Gott vertrauen, der sie so wunderbar befreit hat, der so gigantische Wunder getan hat. Nein, das wollen wir nicht. Nur der Kaleb und der Josua, sie hatten diesen Glauben, dass wenn Gott das sagt, dann ist es möglich. Okay, das ist nur so der Einstieg. Mit diesem Glauben hat Kaleb funktioniert, sage ich jetzt mal. Und Gott hat ihm gesagt, Kaleb, weil du diesen Glauben hast, wirst du ein Erbteil haben in diesem Land. Und diese Generation von Ungläubigen, die meine Macht und meine Herrlichkeit gesehen hat, wie keine andere Generation, und mir nicht vertraut hat, die wird nicht das Land sehen. Sie werden nicht in das Land reinkommen. Sie werden 40 Jahre in der Wüste rumwandern. Und bis diese Generation gestorben ist und die nächste Generation, ihre Kinder, sie werden das einnehmen. Nur Kaleb und Josua, sie werden in das Land kommen und tatsächlich ihr Erbteil einnehmen. Okay. Wow. Puh. Okay, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber 40 Jahre durch die Wüste. Naja. Ich habe mich gefragt, wie der Josua, der war ja der Nachfolger von Mose, reagiert hat, beziehungsweise wie der Kaleb reagieren kann. Also er hat ja den Glauben gehabt für die Sache. Ne? Er hat ja geglaubt, dass Gott sie da reinführen kann. Aber jetzt muss er tatsächlich mit dem ganzen Volk die 40 Jahre durch die Wüste latschen. Er hat keine Wahl. Und ich habe mich echt gefragt, wie hat er reagiert? Oh meine Güte, Herr, das ist sowas von unfair. Es ist voll unfair. Ich habe Glauben gehabt und jetzt muss ich mit diesem Volk 40 Jahre durch die Wüste latschen. Ich finde es nicht richtig. Okay, kann man sich vorstellen. Man fängt an zu motzen und zu murren. Aber ich glaube nicht, dass der Kaleb so reagiert hat. Ich glaube, der Kaleb war wirklich, so wie es im Wort steht, und lest mal ein bisschen was über den Kaleb. Es ist einfach ein ganz spezieller Charakter. Er hatte diesen Glauben, dass Gott treu ist und dass mit Gott das möglich ist. Und deshalb hat er ganz sicher nicht diese 40 Jahre in der Wüste nur so, naja, das lasse ich jetzt über mich ergehen, wir werden es ja wohl überleben, Gott hat mir ja irgendwie auch noch eine Zusage gegeben. Nein, der Kaleb hat sich, ich werde diese Zeit ausnutzen. Ich werde diese Zeit ausnutzen, um die nächste Generation aufzubauen im Glauben. Weil die waren klein, die haben nicht die ganzen Wunder gesehen, die wir gesehen haben. Sie müssen den Glauben in ihrem Herzen haben, weil sie werden diejenigen sein, die nachher das verheißene Land einnehmen werden. Also werde ich meine Sippe, werde ich da, wo ich überall kann, diesen Glauben vermitteln. Okay, das war die Einführung. Okay, wir gehen weiter. Ihr seht das Bild. Stellt euch das vor, ich liebe Filme und mit Filmen, mit Kameras kann man so viel Sachen zeigen. Geht mal bildlich damit. Ihr seht den Kaleb, ihr seht das Volk in der Wüste, so ein Halbnomadenvolk von einer Stelle zur anderen. Und in dieser Zeit, gegen Ende, ist ihm auch noch eine Tochter geboren, nämlich die Aksa. Und wir sind da schon ein bisschen weiter. Die Aksa, das heißt so Fußkettchen, der Name bedeutet es. Also das muss ein ganz quirliges, lebendiges Mädchen gewesen sein, stelle ich mir so vor. Und zwar so ein Nachzügler, er hatte schon Söhne. Und so stelle ich mir das vor, was machen die Nomaden am Ende vom Tag? Sie bauen ihr Zelt auf, machen Lagerfeuer, singen, tanzen, essen zusammen und erzählen sich Geschichten. Also ich weiß nicht, was an den anderen Lagerfeuer erzählt wurde. Oh, heute war es wieder so heiß und diese ständige Manna. Keine Ahnung. Aber ganz sicher am Lagerfeuer vom Kaleb ging es um was ganz anderes. Der Kaleb sagt, komm mal her, Aksa, ich erzähl dir mal was. Ich erzähl dir mal von den großen Wunder Gottes. Hör mal zu, damals hat uns Gott aus Ägypten rausgeholt. Es hat das Meer geteilt. Und sie guckt mit großen Augen. Ja, Papa, erzähl weiter. Und dann hat Gott uns sogar in das Land geschickt, was er uns verheißen hat. Und weißt du, da gibt es riesige, wunderschöne Felder und Bäume und Flüsse. Und sie kann staunen. Sie, oh ja, Papa, erzähl weiter, erzähl weiter. Und der Kaleb sagt, ja. Und weißt du, es hat sogar Riesen. Und es hat Städte. Und die Aksa guckt Papa und sagt, Papa, dann können wir das aber gar nicht einnehmen, wenn es so große Menschen da gibt und so riesige, befestigte Städte. Und dann sagt der Kaleb, alles nachzulesen, das erfinde ich nicht, das steht tatsächlich im Wort Gottes. Und dann sagt der Kaleb, ja, das stimmt, aber weil Gott uns das verheißen hat, wir werden sie, dann nimmt er so ein Stück Brot, frisch gebacken vom Feuer und zerreißt, wir werden sie fressen die Brot. Wir werden die fressen, die Brot, weil Gott uns das verheißen hat. Und so ist Aksa aufgewachsen mit diesem Glauben, unser Gott, der ist groß. Unser Gott, der ist wunderbar. Er hat uns was verheißen. Und so hat sie diesen Glauben in ihr Herz reinbekommen von Kindheit an. Okay. Die 40 Jahre vergehen. Tatsächlich, es ist Zeit, rüberzugehen über den Jordan, das Land einzunehmen. Und Kaleb ist jetzt 80 mittlerweile, aber immer noch voll fit, also übernatürlich von Gott auch durchgetragen und sagt, okay, wir nehmen das Land jetzt ein. Ich helfe meinen Brüdern da, dass sie ihren Teilbereich einnehmen können und so kämpft er mit denen, dass sie Jericho und so weiter, die ganzen Städte, die ganzen Gebiete einnehmen. Und dann ist es so ungefähr 85. Und dann geht er mal zum Josua und sagt, du Josua, ich bin jetzt schon 85, ja, also der Herr ist gut, er hat mich durchgetragen, ich habe jetzt mitgekämpft, aber jetzt hätte ich auch gern mein eigenes Erbe. Kannst du dich erinnern, Gott hat gesagt, ich kriege ein Erbe da drin. Jetzt würde ich es gern selber einnehmen, weil ich bin schon ein bisschen, naja, weiß ja nicht, wie lange der Herr mir noch Gnade gibt, aber ich würde es auch gern noch einnehmen. Sagt Josua, ja klar, macht es, das ist Hebron und in Hebron, da wohnen die Riesen. Haha, yay, 85, let's go, let's do it. Aber im Kaleb war dieser Glaube, das hat Gott mir verheißen, das ist den Teil, den ich will und den hole ich mir jetzt. Ist jemand 85 von euch? Nein, noch nicht? Okay, also ihr habt keine Ausreden. Ihr holt euch eure Verheißung, okay? Auf jeden Fall geht er hin und kämpft und nimmt es ein, sein Teil. Und dann sind wir hier. Und dann sagt plötzlich der Kaleb, okay, wer Kircher See verschlägt und es einnimmt, dem gebe ich meine Tochter Aksa zur Frau. Der Name ist Othniel ein, der Sohn Kenas, ein Bruder Kalebs, und er gab ihm seine Tochter Aksa zur Frau. Okay, also kurzer Sinn, er sagt, da gibt es nur eine Stadt, die ist riesig, die ist mega befestigt und die muss man jetzt noch einnehmen, dann habe ich das Gebiet. was mir eigentlich zugeschrieben ist. Und vielleicht könnte man jetzt denken, ah ja, jetzt ist der Kaleb halt auch mal müde geworden. Er sagt, okay, ich habe jetzt keine Lust mehr hier. Also wer das dann irgendwie kämpft, der kriegt meine Tochter. Ich glaube nicht, dass das die Motivation war. Der Kaleb liebte seine Tochter. Der Vater liebte seine Tochter. Und ich sage, meine Tochter, die soll ganz speziell versorgt werden. Ich will nicht, dass sie mit irgendeinem dahergelaufenen irgendwie eine Ehe eingeht, weil den Glauben und das Erbe, wir reden ja nicht nur von materiellem Erbe, wir reden ja von dem geistlichen Erbe, was wir unseren Kindern oder den Leuten weitergeben, mit denen wir unterwegs sind. Dieses Erbe, das soll wachsen, das soll sich entfalten und entwickeln können. Deshalb ist es wesentlich, mit wem sie dann wen sie dann heiraten wird. Und deshalb brauche ich jemanden, der Glaube hat. Derjenige, der Kirche als Seeverein nimmt, der muss Glauben haben. Das ist eine ganz unmögliche, ein unmögliches Unterfangen, rein menschlich gesehen. Er muss ein Leiter sein, er muss Leute motivieren können, mitnehmen im Glauben. Er muss strategisch denken können und er muss natürlich meine Tochter lieben. Und deshalb, derjenige, der das schafft, ich weiß, dass er ein Mann Gottes ist. Und da sagt Othniel, hallo, ich bin der Mann, okay, ich mach das. Und Othniel heißt übrigens so nebenher als Klammer, ihr wisst ja, die Namen in der Bibel haben ja auch sehr viel zu sagen, Gott ist meine Hilfe. Also sieht man, das war seine Lebensausrichtung, ja? Okay, und dann geht er hin und tatsächlich nimmt er die Stadt ein und kurzer Sinn, sind so ganz knappe Verse, aber man kann sich dazwischendrin einfach die Abläufe vorstellen und die Aksa wird dann dem Othniel verheiratet. Kannst du das nächste bitte? Okay, und es geschah, als sie einzog, da trieb sie ihn an, ein Feld von ihrem Vater zu fordern. Also Aksa wurde dann, wie das Üblichkeit war, damals im Mittleren Osten, die Frau wird dann so mit einer Mitgift quasi weitergegeben. Der Othniel hat ja die Stadt erobert, das war ja sein Beitrag. Aber der Vater sollte ja auch was mitgeben. Und üblicherweise haben die Frauen damals Geld oder Schmuck oder Kleidung gekriegt. Aber das hat die Aksa nicht interessiert, weil sie wusste, dass es etwas viel Wertvolleres gibt. Es gibt das Land, das verheißene Land, das, was Gott uns als Erbteil gegeben hat, davon will ich einen Teil. Ich will nicht Geld, das verfließt. Ich will nicht Kleidung, das sind die Motten. Ich will etwas, wo ich mich, meine Familie langfristig etablieren kann und wo das wachsen kann, sich entfalten kann und wo Versorgung Gottes stattfindet. Und deshalb sagt dieser Mann, hey Othniel, du könntest wieder mal zum Papa gehen und mal nach einem Land fragen. Und das macht er dann auch. Er gibt ihm ein Stück Land. Okay, wir sehen das nachher im nächsten Vers, aber wir bleiben mal kurz da. Er gibt denen wirklich ein Stück Land. Was macht ihr, wenn ihr ein Geschenk kriegt? Wir sagen Dankeschön und man packt es aus, oder? Man guckt sich das mal an. Also ich kann mir vorstellen, als die Aksa hörte, hey, ihr habt ein Stück Land gekriegt. Oh, toll, da gehe ich hin, das will ich mir angucken. Ich will sehen, was habe ich für ein Erbteil. Und da geht sie hin, schaut sich das an und dann merkt sie plötzlich, ui, schön, ich habe Land, super. Allerdings ist es weniger grün, als ich mir das so vorgestellt habe. Sie waren im Bereich von Negev, das ist so ein Wüstengebiet und das war sehr trocken da. Und, oh, der Papa hat mir Land gegeben, das ist super cool, aber irgendwie bräuchte ich da noch was, um das zu entwickeln. Ich bräuchte Wasser, 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 Wasser. Wir haben schon dieses schöne Lied gesungen, Dina, das hat super gepasst. Wasser, ich brauche Wasser. Okay, also, jetzt darfst du weitermachen, danke. Und sie geht zum Papa. Und sie sprang von dem Esel herab und Kaleb sprach zu ihr, was ist dir, was möchtest du? Und sie sprach, gib mir einen Segen denn ein Mittagsland, also ein trockenes Land hast du mir gegeben, so gib mir auch Wasserquellen. Okay, also die Axa, als sie das gesehen hat, bestand auf dem Arme, fängt nicht an, ihre eigenen Quellen zu graben mit der Schaufel, sondern sie sagt, ich gehe zum Vater, weil er hat so viel mehr und er hat auch Quellen und ich werde ihn fragen. Okay, sie macht sich auf, geht auf den Esel und sie kommt und steigt ab. Da gibt es noch eine andere Version, wo sie absteigt und runterkommt. Und der Vater, ich kann mir vorstellen, der Karl, oh, oh, da kommt die Axa, was will sie denn? Was möchte sie denn? Oh, oh, ich kann mir vorstellen, was sie möchte. Genau. Und so kommt sie und er sagt, hey, was willst du? Also stellt euch immer diese Herzensbeziehung. Was willst du? Was brauchst du? Und sie sagt, hey Papa, danke für das Geschenk. Super toll, wir haben Land gekriegt, das ist toll. Aber, gib mir jetzt noch einen Segen. Ich weiß, du hast mich schon beschenkt über das Normale, was eine Frau normalerweise kriegt. Aber ich brauche jetzt noch einen extra Segen von dir. Ich brauche nicht eine Quelle, Quellen. Ich brauche Quellen. Also sie weiß, was sie will. Sie will alles. Und, weiter bitte. Und da gab er ihr die oberen Quellen und die unteren Quellen. Also da wird nicht diskutiert. Ja, aber du weißt, du hast es schon und so. Ne? Nein, hier, du kriegst die Oberquellen und drauf kriegst du noch die Unterquellen. Okay, so, jetzt bist du versorgt. Okay, ich weiß nicht, also diese Geschichte begleitet mich seit Monaten. Es ist wie so eine Art, ihr kennt so Geschichten, sie werden Lebensgeschichten, ein Teil von einem. Und dann habe ich mir gesagt, okay, das könnte mir jetzt einfach hier abschließen und sagen, okay, das ist jetzt eine nette Geschichte, wie ein Vater sich kümmert um seine Tochter, sie versorgt und dann hat sie eine Zukunftsperspektive, wo sie ihr Land entwickeln kann, ihre Familie versorgen kann und so weiter. Und er ist großzügig. Aber lasst uns noch ein Stück weitergehen. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist, aber wir haben auch einen Vater. Er heißt nicht Kaleb, sondern er heißt Vater im Himmel. Guter Vater im Himmel. Ja? Und er hat uns auch beschenkt mit einer Lebensquelle. Wer ist diese Lebensquelle? Das ist Jesus. Genau. Vielleicht kommt dir dein Leben an manchen Stellen, aber einfach generell vor, wie wenn du in einem Wüstenbereich dich befindest, wo eine Trockenheit da ist, wo deine Seele, dein Herz, du hast vielleicht alles, vielleicht geht es dir ganz gut, aber innerlich sich sehnt nach dieser Lebenserfrischung. Und du kennst diese Lebensquelle Jesus vielleicht doch gar nicht persönlich. Und Jesus ist heute Morgen da. Der Vater, wie der Kaleb, die Axa versorgt hat, hat uns beschenkt mit Jesus, mit dieser Quelle des Lebens. Und wo entspringt diese Quelle des Lebens? Nämlich da am Kreuz. Da können wir hinkommen, wie die Axa sich gebeugt hat von dem Vater und gesagt, segne mich, gib mir das, was ich brauche. So können wir an das Kreuz kommen und sagen, Jesus, du kannst mich reinwaschen. Du kannst die Sehnsucht und den Durst meiner Seele, meines Herzens, meines Lebens, diesen Schrei, kannst du erfüllen. Ich komme zu dir, ich vertraue dir mein Leben an. Wasch mich rein. Ich empfange dein Leben, ich empfange dein Lebenswasser. Ja? So ist es, weil Jesus das von sich selber sagt. Vielleicht gehst du mal weiter, danke. Das sagt nämlich Jesus, als er am Fest war, da steht er auf und sagt, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Es ist Jesus, der die Quelle des Lebens ist. Jesus hat sich mal getroffen mit einer Frau am Brunnen. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Ja, die Samariterin. Sie hatte Durst. Es war heiß, Israel. Der Körper, ja, Flüssigkeit, sagt immer mein Mann, trinkst du genug? Genau, sie hatte Durst. Aber ihr Durst war nicht in erster Linie primär der körperliche Durst. Es war ihre Seele, ihren Durst nach Leben. Und sie hatte ein chaotisches Leben hintendran. Und Jesus spricht und sagt, du, wenn du wüsstest, wenn du mit dir sprichst, wenn du von dem Wasser trinkst, was ich dir gebe, dann wirst du nicht mehr dürsten. Du kannst von dem Wasser trinken, so viel du willst, aber das wird deinen Durst, deinen inneren Durst nicht löschen. Niemals. Aber ich bin diese Quelle für dich. Okay. Kannst du mal kurz weitermachen? Ja, genau. Das hat er zu ihr gesagt. Sondern das Wasser, das ich dir geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden. Ja. Also das ist jemand, der einfach Jesus noch nicht als seine Lebensquelle wahrgenommen hat und ihn akzeptiert und aufgenommen hat. Und deshalb ist heute Abend auch die Möglichkeit zu sagen, hey Jesus, ich möchte dieses Wasser des Lebens nehmen. Aber vielleicht bist du schon viele Jahre mit Jesus unterwegs. Gibt es einige Leute, die schon viele Jahre mit Jesus unterwegs sind? Ja, ich auch schon einige Jahre. Und kennt ihr das? Manchmal entfernt man sich von der Quelle. Ja? Manchmal ist Jesus nicht mehr die Hauptquelle. Er ist zwar noch da und man läuft noch so mit, aber man schafft sich so Nebenquellen. Kennt ihr das? Wo man sich auch Erfrischung erhofft. Oh, wenn ich das Hobby mache oder wenn ich das, oh, dann fühle ich mich, das tut mir richtig gut. Oh, wenn ich das Auto kaufe, Leute, dann sage ich euch, dann bin ich glücklich bis ans Ende meines Lebens. Oh, wenn ich mir diese Klamotten und diese Schuhe komme, oh, boah, dann bin ich einfach the queen. Oder was auch immer, gibt es Essen? Oh, wenn ich in dieses Restaurant mehr das leisten kann, boah, das, hey, alles gut. Das darf man alles genießen. Ist alles Gott, der uns beschenkt, ja. Aber wenn diese Sachen wichtiger werden als Jesus, wenn diese Nebenquellen, das sagt der Jeremia, eigentlich ziemlich krass, wie Gott es ausdrückt, er sagt, mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen. Sie haben sich abgewandt, also Gott ist immer noch da, aber sie haben sich abgewandt und haben Zisternen, also Gefäße, um Wasser zu halten, gegraben. Und die Bibel ist immer sehr spezifisch, brüchige, rissige Zisternen. Das heißt, du kannst Wasser auffüllen, aber ganz schnell ist es wieder leer. Das heißt, diese Freuden, die sind toll. Das ist gut, das dürfen wir alle, aber das darf nicht unser Herzenswunsch, unser Herzenshunger oder unsere Herzensnahrung werden. Jesus allein. Ich sage euch mal was. Ich musste leider feststellen, dass ich Netflix-abhängig bin. Ich weiß nicht, ob jemand Netflix guckt. Manche haben Instagram, manche haben andere Sachen. Digital. Wir sind so digital unterwegs. Es ist gut, aber es kann auch wirklich ein Fluch sein. Und ich musste merken, irgendwann mal sagt, hey Frau, ich glaube, du hast ein Problem mit Netflix. Weil systematisch lief das so ab, oh, mein Tag war voll, ich bin müde, jetzt muss ich mich entspannen, jetzt gehe ich zu Netflix. Und Netflix hat mir immer was angeboten. Und ich selektiere, ich gucke ja nicht jeden Schrott, aber trotzdem, es war ein Ablauf. Es wurde mir zur Nebenquelle in der Hoffnung, dass ich dadurch Erfrischung kriege. Die meiste Zeit habe ich keine Erfrischung gekriegt, sondern war noch fertig. Oh, und die Serie, oh nein, ich muss die nächste Episode auch noch angucken. Oh, ist es schon so spät, ich müsste eigentlich ins Bett gehen. Oh, am nächsten Morgen. Kennt ihr das? Der Götze, der sich installiert in deinem Leben, fordert von dir Zeit, Energie, Geld möglicherweise auch noch. Und Jesus ist da, aber ist nicht mehr die Hauptquelle. Und da musste ich wirklich umkehren und Buße tun und sagen, Herr, bitte hilf mir, da rauszukommen, weil das kann es nicht sein. Und da musste ich mich freifasten, muss ich echt sagen, Netflix-Fasten. Ich habe gesagt, okay, jetzt werde ich 40 Tage kein Netflix aufmachen. Und ich sage euch eins, die ersten zwei Wochen, hey, ich habe so gekämpft, weil das war ein Automatismus in mir. Das war normal. Und dann gesagt, nein, Herr, hilf mir. Und tatsächlich, die 40 Tage vergingen und danach, ich hatte das Bedürfnis nicht mehr. Ich habe dann, 40 Tage sind rum, aber ich musste dann nicht zu Netflix gehen. Und versteht mich, ich gucke immer noch gern einen Film, aber nicht mehr systematisch als meine Erholungsquelle. Ja? Und da müssen wir aufpassen, hat jeder seinen eigenen Bereich. Und ich weiß, der Geist Gottes, der spricht zu unseren Herzen. Er kennt uns ja. Und er gibt uns immer eine Chance, eine Möglichkeit zu sagen, hey, nee, ich kehre um. Jesus, ich komme wieder ganz zu dir. Mein ganzes Herz, meine ganze Aufmerksamkeit soll dir gehören als meine Quelle. Weil es gibt viele Quellen, es gibt nur eine Quelle des Lebens und das ist Jesus. Nur eine einzige. Da brauchen wir uns nicht zu täuschen. Es gibt nur eine einzige und das ist Jesus. Deshalb können wir, wenn wir merken, der Geist Gottes weist uns auf was hin, auch heute sagen, Herr, vergib mir, hilf mir daraus, ich kehre um. Okay. Ich bin gleich durch, aber ich möchte euch das nicht vorenthalten. Ich möchte noch kurz auf die Unterquellen eingehen. Das waren die Oberquellen. Wir haben von den Oberquellen gesprochen, des Segens, was Gott uns gibt. Wir werden gesegnet, versorgt von Gott. Und der Kaleb gibt aber auch die Unterquellen. Okay. Also die Oberquellen. Damit hat ja die Axa, sage ich mal, ihre Herden versorgt und ihre Pflanzen begossen und so weiter. Und wenn es heiß wird, können diese Quellen austrocknen. Manchmal fragt man sich, okay, es ist ein bisschen trocken. Aber der Kaleb hat ja auch die Unterquellen gegeben. Die Unterquellen sieht man nicht. Sie sind unsichtbar, aber sie sind da. Und die haben immer Wasser. Und Jesus ist die Oberquelle, der uns segnet und versorgt. Aber er ist auch diese Unterquelle. Und der Jeremia sagt auch, glücklich ist der Mensch, der sein Vertrauen auf Gott wirft. Er ist wie dieser Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen, der seine Wurzel tief nach unten gräbt. Er fürchtet sich nicht, wenn es heiß ist. Seine Blätter bleiben grün. Er fürchtet sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, weil er kann immer noch Frucht bringen, weil er ist ausgestreckt da in dem unteren Bereich, sage ich jetzt mal, wo das Wasser immer vorhanden ist. Und das ist diese Gegenwart Gottes, die wir brauchen, damit wir bestehen können in unserem Leben. Wir können gesegnet sein, wir freuen uns über die Segen Gottes, aber wir dürfen unser Wohlergehen nicht von den Segen Gottes abhängig machen, sondern von dem Segnenden, von der Quelle selbst, von Jesus. Und wenn wir es lernen, zu graben, seine Gegenwart zu suchen, dann werden wir von diesen Menschen, die nicht hin und her geworfen werden, auch wenn es mal trocken und heiß wird, in unserem Leben oder politisch oder wirtschaftlich. Ich weiß ja nicht, was noch alles auf uns zukommt. Ihr wisst, in was für Zeiten wir leben. Aber wir werden von denen, die ihre Ressourcen nicht in dem Sichtbaren, sondern im Unsichtbaren, in der Gegenwart, aus der Gegenwart Gottes holen und dieses Leben aufsaugen, grün bleiben und Schatten spenden für die Menschen, die draußen in der Trockenheit rumlaufen, rumirren, und sich nach Schatten sehnen, dann kommen sie zu uns und merken, hey, der hat was, die hat was, was ist es? Und dann sagt, guck, da ist die Quelle, Jesus ist die Quelle, da kannst du auch ran. Und solche Menschen wollen wir doch werden, oder? Die nicht hin und her geworfen, die nicht, oh, jetzt kommt das wieder. Wir nehmen die Sachen schon wahr, es ist real, was passiert in der Welt. Und wir sollen wachsam sein und da rein beten und auch Einfluss nehmen im Gebet und Aktionen, wo auch notwendig ist. Aber wir werden nicht davon bestimmt. Wir bestimmen, weil wir aus der Quelle schöpfen, die Jesus Christus ist. Ja? Und ich wünsche mir von ganzem Herzen für mein Leben, dass ich immer mehr diese Person werde, die von da aus lebt und nicht von dem Äußeren, dass das mich bestimmt, sondern dass die Gegenwart Gottes mich bestimmt und aus dem heraus ich einfach dieses Grüne, diese Frische, diese Frucht, die Liebe, die Freundlichkeit, die Gnade, auch wenn es andere nicht mehr können, weil der Druck zunimmt, aber weil wir an der Quelle sind, können wir diese Frucht bringen. Ja? Okay. So, damit möchte ich abschließen und ich würde einfach sagen, vielleicht nimmt man sich noch eine Zeit, wo man einfach eine Reaktion, einfach wo der Einzelne vielleicht auch Gott eine Antwort geben möchte an dem Punkt, wo er vielleicht umkehren möchte, wieder neu, ganz zu der Quelle oder überhaupt sein Leben Jesus anvertrauen will oder einfach Gott sagt, hey, ich möchte lernen, dass du mich einfach tiefer führst, dass ich immer mehr aus deiner Gegenwart lebe. Amen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, dass du diese Quelle bist. Du bist die einzige Quelle des Lebens. Du bist die einzige Quelle des Lebens und wir kommen zu dir. Heiliger Geist, oh, du machst jetzt unsere Herzen offen und du führst jeden Einzelnen da, wo er gerade steht, dass wir zu dir kommen, Jesus, und schöpfen aus diesem Wasser des Lebens umsonst. Oh Jesus, du hast alles getan, alles bezahlt und wir wollen aus dieser Quelle schöpfen, aus dieser Quelle leben, aus dieser Quelle andere Menschen beschenken. Oh, diese Quelle soll in uns zu einer Quelle werden. Heiliger Geist, komm und fülle uns ganz neu, dass wir nicht nur mit ein paar Tropfen uns zufrieden geben, sondern dass du überfließend Freiraum hast, unsere Herzen zu füllen, uns neu zu füllen, neu zu füllen, dass da einfach diese Ströme des Himmels fließen und alles rauswaschen auch, was da hindert und was da einfach blockiert und das einfach neu diese Erfrischung im Geist, die wir brauchen, Herr, die wir brauchen, um unser Leben zu leben, dass du kommst, Herr, dass du da bist, Heiliger Geist, dass du Jesus groß machst, die Quelle des Lebens. Halleluja, Halleluja, verherrliche du dich. Oh, Halleluja, danke, Jesus. Danke, Herr, dass du dich verherrlichst. Danke, dass du uns erfrischst. Danke, dass du dein Leben fließen lässt. Halleluja, Halleluja. Preis sei dir. Danke, tu du jetzt dein Werk an uns und verherrliche den König der Könige. Verherrliche Jesus, die Quelle des Lebens. Oh, dir sei alle Ehre, dir sei alle Anbetung. Halleluja, dir allein. Vater, danke, dass du uns beschenkt hast mit der Quelle des Lebens, dass du nicht zurückgehalten hast. Du hast uns beschenkt mit der Quelle des Lebens, Jesus Christus, deinen geliebten Sohn. Halleluja, Preis sei dir. Halleluja, danke, Jesus, danke, Herr. Danke, Jesus, danke, Herr. Halleluja, danke, Herr. Ehre sei dir.